Hallo, bevor es gleich losgeht, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am Mittwoch, den 23. Oktober 2024, findet das mittlerweile 9. Asono KI Forum statt. Diesmal sind wir wieder im tiefen Süden unterwegs. Wir sind zu Gast bei IBM in München. Das Asono KI Forum richtet sich speziell an Entscheider und Projektverantwortliche von Digitalisierungsprojekten und bietet die perfekte Gelegenheit, sich über KI-Chatbots und verwandte Themen zu informieren. Wenn Sie also in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Behörde über die Einführung eines KI-Chatbots nachdenken, sollten Sie sich unbedingt für das Asono KI-Forum anmelden. Die Veranstaltung findet im IBM Watson Center in München statt. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich werden Vorträge halten, es gibt Gastbeiträge von der IBM und zum Abschluss eine spannende Führung durch das Watson Innovation Center, in dem KI-Leuchtturmprojekte der IBM ausgestellt sind. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung finden Sie unter asono.de/KI-Forum oder als Link in den Shownotes. Ich freue mich darauf, einige von Ihnen persönlich auf dem Asono KI Forum in München kennenzulernen. Und nun viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Was auch wichtig ist, was ich derzeit zu wenig in deutschen Unternehmen sehe oder in Unternehmen generell, ist das Thema AI Governance ist ein Teamsport. Und das bedeutet, es ist nicht einfach nur die Aufgabe des Data Scientisten oder des Owner des KI-Modells oder es ist nur die Compliance-Abteilung, sondern all diese Player haben da eben einen Stake drin. Und damit diese Themen eben nicht in Silos bleiben, wo die nicht miteinander kommunizieren, muss es da idealerweise eben einen automatisierten Datenaustausch geben, der zwischen diesen unterschiedlichen Funktionen stattfindet.
Mit der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz der letzten Jahre und insbesondere der generativen KI seit Ende 2022 ist ein regelrechter Wettlauf der Unternehmen entstanden, die neuen Technologien in ihre Prozesse zu integrieren. Dabei merken sie schnell, dass die teilweise überhastete Einführung von KI auch Risiken für das operative Geschäft und die Reputation des Unternehmens mit sich bringen kann, wenn keine adäquate Strategie für den Einsatz entwickelt wird. Hinzu kommen Gesetze wie der EU AI Act, der Unternehmen in Zukunft Vorschriften, Richtlinien und Regeln aufgibt, die es bei der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz zu beachten gilt. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie Unternehmen sicherstellen können, dass die von ihnen eingeführte KI ethisch, fair, transparent und nachvollziehbar eingesetzt wird, dass sensible Daten geschützt werden und wie gesetzliche Richtlinien eingehalten werden können. All das, während die Unternehmen trotzdem dynamisch, innovativ und global wettbewerbsfähig bleiben. Dazu habe ich mir Georg Olofsson von der IBM eingeladen. Er hat Digital Business studiert, hält regelmäßig Vorträge zum Thema vertrauenswürdige KI, also Trustworthy AI, und ist seit 6 Jahren bei der IBM, leitet dort das Thema KI Governance für die Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Hallo Georg, schön, dass du heute da bist.
Moin Moin, vielen Dank für die Einladung.
Stell dich vielleicht selber noch mal ein bisschen vor und erzähle unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht auch noch, seit wann du dich mit diesem Thema beschäftigst, das ist ja ein relativ neues Thema, und wie du dazu gekommen bist.
Gerne. Mich treibt das Thema tatsächlich schon seit vielen Jahren um. 2020 habe ich mit unserer globalen Strategieabteilung an dem Thema gearbeitet, wie wir als Unternehmen global mit dem Thema AI Governance umgehen und das Ganze auch in den Markt selber treiben. Wir nutzen ja selber im Unternehmen auch KI, ja, für unsere Mitarbeiter global. Und da muss man auch gewisse Qualitätsstandards, ethische Bedenken und solche Themen angehen. Und gleichzeitig sind wir auch der Marktführer im Bereich AI Governance, wo wir Kunden unterstützen, das selber für sich umzusetzen. Von daher freue ich mich sehr, heute mit euch hier zu sein.
Ich habe schon bei unserem Vorgespräch gemerkt, dass, wenn wir über das Thema sprechen, automatisch mit sehr vielen großen Begriffen um uns werfen, die vielleicht nicht jeder kennt. Vielleicht deswegen zum Anfang nochmal ganz einfach und verständlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, um die mitzunehmen. Wenn du jemanden auf der Straße treffen würdest, der keine Ahnung hat, was KI Governance bedeutet, wie würdest du ihm das erklären?
KI Governance ist quasi ein integraler Bestandteil der Governance eines Unternehmens. Und das heißt, das bezieht sich um Prozesse, Strukturen, Personen, Skills und Fähigkeiten, die ein Unternehmen aufbauen muss im Rahmen der Integration von KI in die Prozesse, Produkte und eben in die Tools, die auch die Mitarbeiter nutzen. Und ich sage immer, generative KI ist das, was uns am Tag glücklich macht, und AI Governance ist das, was uns abends gut schlafen lässt und sorgt am Ende des Tages dafür, dass wir die Risiken, die im Einsatz von KI entstehen, mitigiert werden können und wir dadurch gesund wachsen können.
Also das Governance hat irgendwie was damit zu tun, dass man Regeln einhält, habe ich verstanden.
Unter anderem, also die Regeln müssen auch teilweise erstmal erst definiert werden. Wir haben ja gesehen, gerade als große Unternehmen die letzten 2 Jahre angefangen haben, generative KI zu nutzen, beziehungsweise dass die Mitarbeiter einfach so es angefangen haben zu nutzen, teilweise Unternehmensdaten freigegeben wurden, mehr und mehr auch natürlich auf den CO2-Footprint geachtet wird und zum Beispiel auch die Genauigkeit der Ausgaben von KI oftmals zu wünschen lassen. Und von daher ist das absolut wichtig, dass wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken. Regeln sind sicherlich Teil davon, auch in gewisser Weise neue Zuständigkeiten. Ja. Brauchst du einen Chief AI Officer? Braucht man einen KI Ethics Board? Und wie muss man seine Technologieplattform umbauen, dass sie eben so eine AI Governance auch zulässt?
Und das Ziel der KI-Governance ist dann.
Ja, dass man abends gut schlafen kann.
Ah ja. Ja, so kann man es auf einen Punkt, glaube ich, dann zusammenfassen, ja?
Absolut. Ich meine, wir haben drei große Risikoklassen, die wir quasi damit mit agieren möchten. Das erste sind erstmal operationale Risiken. Also wenn man eine KI einfach im Einsatz hat und die nicht überprüft, dann weiß man nicht, wie gut funktioniert das, wie glücklich sind meine Kunden und Mitarbeiter damit. Auch unter anderem, wie viel Geld kostet mich das, ist ja auch nicht unbedingt unwichtig. Oder auch, wie viel CO2 produziert das große Sprachmodell damit. Wenn man ein großes Sprachmodell nutzt, ja, dann ist das so, als würde man mit einem Monster Truck zum Supermarkt fahren. Funktioniert, ist aber nicht unbedingt das Effizienteste. Ja, vielleicht reicht ja auch der Twingo oder das Fahrrad oder der Bus, womit man auch zum Ziel kommt, aber gegebenenfalls eben günstiger und auch teilweise schneller. Das ist so das Thema, mit dem wir uns dort befassen.
Also Risiken beim Betrieb.
Genau.
Wer sollte sich mit KI-Governance beschäftigen? Betrifft das nur große Konzerne oder auch kleine und mittelständische Unternehmen?
Also aus meiner Sicht sollten sich schon als allererstes die großen Konzerne damit auseinandersetzen, weil die sind vor allem diejenigen, die es jetzt auf Skalierung bringen, ja, die quasi teilweise Hunderttausende von Mitarbeitern damit interagieren lassen, teilweise Millionen von Kunden. Und da hat man auch die Ressourcen und auch die Fähigkeiten, um sowas richtig aufzusetzen. Aber auch als kleines Unternehmen, als KMU muss man sich natürlich die Frage stellen, lohnt sich das, was ich hier mit der KI mache? Funktioniert das gut? Machen das meine Mitarbeiter ordentlich? Denn auch hier stellt sich ja die Frage, möchte ich meine Daten freigeben? Soll der Wettbewerb meine Kundendaten sehen können? Ich glaube, da stellt sich auch nochmal die Frage
Vermutlich nicht.
des Datenschutzes. Da muss man sich schon damit auseinandersetzen. Ich denke mal, das fängt einfach mal dabei an, dass man den Mitarbeitern einfach die Möglichkeit gibt, in einer vertrauenswürdigen KI-Umgebung eben zu arbeiten mit KI. Denn dadurch, dass wir als Endkonsumenten in den Genuss davon gekommen sind, möchten wir es in der Arbeitswelt nicht missen. Und deswegen ist nicht die Frage, ob man KI im Unternehmen zulässt, sondern die Art und Weise. Ich glaube, by the way, außerdem gilt das nicht nur für Unternehmen, sondern auch Schulen. Und die Schulen werden auch sehen müssen, wie sie in Zukunft damit umgehen und wie sich auch, ja, gewisse Schularten dadurch ändern. Und neben dem operationalen Risiko haben wir noch zwei weitere Kategorien. Das andere ist einerseits das reputationale Risiko. Das heißt, wenn meine KI einen schlechten Output von sich gibt oder Nutzer auf einmal ein Auto für $1 kaufen können auf einer Auto-Website oder ein Chatbot einer Airline auf einmal Rabatte rausgibt, obwohl es sie gar nicht so gibt, oder auf einmal der Bot eines Versandunternehmens anfängt, über die eigene Firma herzuziehen und die Konkurrenz zu loben, dann kommt man relativ schnell auf das Thema, dass das nicht so sein sollte und man da eine ordentliche Governance-Struktur dahinter benötigt.
Es gibt halt doch eine schlechte Presse. Man möchte ihm halt mit bestimmten Sachen gar nicht in die Presse reinkommen.
Absolut, du, das Thema ist hot und wenn etwas nicht funktioniert, dann kommt es natürlich immer gerne schnell in die Medien.
Ja.
Und die dritte Herausforderung sind da eben die regulatorischen Risiken. Wie gesagt, jetzt haben wir den EU AI Act, über den können wir gerne später auch nochmal mehr sprechen. Aber auch beispielsweise in der DSGVO haben wir schon Forderungen beziehungsweise ja, Anforderungen, die bei einer automatisierten Entscheidungsfindung eine gewisse Transparenz zu diesem Entscheidungsfindungsprozess halt eben hervorbringen. Und da gibt es auch durchaus Banken, die das eben nicht erklären konnten, warum da beispielsweise ein Kredit abgelehnt wurde. Und daher mussten sie dann Strafe zahlen. Und wenn man KI nutzen möchte, was ich den meisten eigentlich ans Herz legen würde, jetzt in Bezug auf Fachkräftemangel, auf Wachstum, was man trotzdem realisieren möchte, auf einfach sehr viel schlechten Service, den es derzeit gibt, muss man einfach schauen, wie man die Technologie gleichzeitig nutzen kann, aber die Risiken minimiert. Die Frage ist jetzt nun, wer das natürlich im Unternehmen machen muss und wer jetzt sich diesen Hut aufzieht, ja.
Ja. Wie du schon mal gerade eben gesagt hattest, muss man dafür neue Stellen schaffen, muss man dafür neue Gremien schaffen. Das wird sicherlich auch zu diskutieren sein, und zwar je nach Anwendungsgebiet. Jetzt gibt es seit Ende 2022 die großen Sprachmodelle. Angefangen mit ChatGPT ist das ja richtig in die Breite gegangen. Ich meine, es gab auch vorher große Sprachmodelle, aber dann kam es in die Medien und es gab dann halt sehr schnell auch 100 Millionen Tester. Einige sagen Benutzer, ich sage Tester. Durch diese neuen generativen KIs gibt es dadurch auch neue Herausforderungen gegenüber früheren anderen KI-Technologien im Bereich KI-Governance?
Absolut. Ich meine, das Gute ist, das ist quasi keine komplett neue Technologie, die da auf einmal auf den Markt gekommen sind, sondern die Foundation-Modelle, die beachten wir und integrieren wir auch schon länger quasi in bestehende Produkte. Ich glaube, was schön war in dem Moment, ist quasi, dass KI für die breite Masse erfahrbar wurde und quasi dementsprechend demokratisiert wurde und das nicht nur großen Unternehmen vorbehalten ist. Mhm. Auf jeden Fall gibt es hier neue Risiken. Also wir haben quasi dort eine Analyse gemacht, haben gesehen, welche traditionellen Risiken gibt es, ja, sowas wie Bias, also dass eine KI unter gewissen Vorurteilen handelt, die nicht gut sind. Das ist wichtig, denn Bias ist nicht immer schlecht. Also wenn wir zum Beispiel in der Krebsforschung sind, dann muss man einen Bias in Richtung des Geschlechts haben, denn bei Männern gibt es unterschiedliche Krebsarten als beispielsweise bei Frauen. Mhm. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine Kreditvergabe haben und dabei historisch gesehen beispielsweise sagen wir Frauen benachteiligt wurden oder vielleicht einfach nicht so viele Kredite beantragt haben, werden diese quasi historischen Entscheidungen in das KI-System eingefüttert. Und wenn man keine ordentliche Governance hat und die KI-Modelle nicht überprüft, werden diese strukturellen Benachteiligungen weitergeführt. Und das kann einerseits schlechte Ergebnisse geben, aber teilweise auch einfach illegal sein. Mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass eben Leute, die vorbestraft sind, im Gefängnis waren, da schlechter abschneiden, aber das beispielsweise gesetzlich verboten ist, dass diese Gruppen benachteiligt werden auf Basis dieses Faktes. Und das heißt, man muss sich da genau anschauen, wenn man da quasi KI im Markt anwendet, dass dies eben auch Hand und Fuß hat und ordentlich performt.
Zum Beispiel Bewerbungsprozess, wenn man entsprechende Software einsetzt, KI-basierte Software einsetzt und dann Menschen benachteiligt, dann kann das natürlich auch sehr, sehr schnell zu Klagen führen und dann auch zu Kosten und Reputationsschäden führen. Absolut.
Genau, also Bias ist quasi so einer dieser traditionellen Risiken, aber auch gleichzeitig das Thema IP, Urheberrecht im Deutschen, ne? Also quasi, wie lizenziere ich die Daten, die ich für meinen Trainingsdatenset benutze? Das ist einerseits ein Risiko, was auch schon früher da war, aber durch die großen Sprachmodelle einfach nochmal eine neue Qualität bekommen hat, weil wir hier quasi Sprachmodelle nutzen, die einen Großteil des verfügbaren Internets quasi nutzen für ihr Training. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Philosophien. Da gibt es Marktteilnehmer, die einfach auf dem gesamten Internet ihre Modelle trainieren und dabei sich nicht dafür interessieren, ob das jetzt copyrighted IP ist, also wem das quasi gehört, wer das produziert hat oder eventuell monetarisiert. Und wir bei IBM haben zum Beispiel gesagt, nee, wir haben da einen anderen Approach. Wir nehmen diese Daten, wir nutzen selber auch KI, um dann unter anderem Daten herauszufiltern, die halt nicht gut qualitativ sind, wo wir wissen, dass Copyright drin ist. Oder auch beispielsweise, um so Themen wie Hate, Abuse und Profanity rauszunehmen. Und natürlich auch ist die Wahl der Datenquellen extrem wichtig. Mhm. Denn wir sehen gerade beispielsweise, was bei Google passiert. Die haben quasi in die Google Search eine KI-generierte Zusammenfassung reingebracht. Und die wirft teilweise extrem skurrile Antworten heraus, die beispielsweise aus Reddit kommen. Ja? Beispiel ist, wie man dafür sorgen kann, dass der Belag der Pizza nicht so schnell abfällt. Und dann schlagen ein paar Redditor vor, dass man dafür einfach Klebe nutzen könnte, einen Klebestift. Und das schlägt dann Google einem vor. Und das geht aber noch in andere Richtungen, die halt da schon teilweise echt bedenkenswert sind. Und da muss man halt ganz genau schauen, welche Daten man tatsächlich nutzt, um halt die KI zu trainieren, weil auf Basis dessen antwortet sie halt auch. Und dann gibt es auch durchaus neue Themen. Also das Nachhaltigkeitsthema war schon immer ein Fall, der relevant war, aber nochmal jetzt eine ganz andere Dimension hat, weil wir sehen jetzt auf einmal, dass alle möglichen Firmen anfangen, Grafikkarten zu kaufen, ja. Deswegen geht es den Nvidia-Aktionären auch ganz gut. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir einen immensen Einschlag auf die Kosten, auf die Stromnutzung und halt die CO2-Emissionen haben. Ich glaube, es war so, auf alle 15 bis 20 Fragen bei ChatGPT wirft man quasi ein halbes Glas Wasser aus dem Fenster raus. Gab es quasi eine Studie in den USA zu. Und auch viele Firmen sehen ja gerade, dass es extreme Kosten hat, wenn man einfach ein großes Sprachmodell für alle möglichen Tasks nutzt. Von daher ist es sicherlich auch Teil von AI Governance, zu überprüfen, welche KI-Modelle nutze ich für welchen Anwendungsfall, um dann das Richtige, was sowohl von der Performance gut ist, aber auch quasi von den Kosten her und von Stromnutzung her gut ist. Und da sehen wir durchaus, dass auch gerade sehr kleine Modelle, die man dann eventuell instruiert, ihnen Beispiele gibt oder im Zweifelsfall auch mit den eigenen Daten weiter trainiert, sogenanntes Feintuning, dass man da teilweise sogar große Sprachmodelle wie GPT-4 schlagen kann von der Performance her, aber dabei bei einem Bruchteil der Kosten liegt. Mhm. Und deswegen haben wir da quasi so ein paar Risiken identifiziert, die man klassifiziert, ne? Traditionell, neu, amplifizierte Risiken, und das mal in den Report zusammengesteckt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Informationsquelle. Ich glaube, wir bieten das auch kostenlos an, dass man sich das mal durchlesen kann. Das ist auch ein sogenannter AI-Risk-Atlas, findet man bei uns. Und da kann man sich, denke ich, mal gut durchlesen. Mhm.
Der EU-AI-Act tritt ja jetzt im Juni 2024 in Kraft und soll KI-Technologien, die in der EU entwickelt und eingesetzt werden, regeln. Vielleicht kannst du einmal kurz und verständlich zusammenfassen, was jetzt da drin steckt, was da vereinbart wurde und wer davon betroffen ist.
Absolut, ja. Und wir bei IBM haben auch tatsächlich eine lange, lange Zeit auch damit verbracht, zu verstehen, was bedeutet das für uns als Provider für KI-Modelle, aber waren auch gleichzeitig in den Verfahren mit dabei, wo quasi Industrievertreter befragt wurden, wie ist die Entwicklung von KI, was seht ihr für Herausforderungen? Das heißt, wir hatten auch Teams, die da durchaus mit eben unterstützt haben mit Fachexpertise, auch aus unserer Forschung, und da jetzt eben auch dran sind, die technischen Standards zu entwickeln. Weil nur weil es eine Regulierung ist, die beispielsweise sagt, dass in bestimmten Fällen eben eine faire Entscheidungsfindung stattfinden muss, heißt das noch lange nicht, dass das technisch umsetzbar ist. Ja. Aber zunächst einmal ein paar Basics zum AI Act. Wir gehen jetzt davon aus, es fehlen jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Unterschriften, dass der dann im Juni im Journal der EU publiziert wird. Und dann wird er quasi rechtsaktiv nach 20 Tagen. Das heißt, wir erwarten, dass im Juni noch dieser Rechtsakt rechtskräftig wird. Ende letzten Jahres sah es noch ein bisschen wackelig aus, ob er tatsächlich durchkommt, aber das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger durch. Das heißt, er wird aktiv, und dann ist die Frage nicht, welche KI man nutzt oder was für eine Technologie man einsetzt. Also es können auch ja sehr kleine KI-Modelle, klassische prädiktive Modelle sein oder eben große Sprachmodelle. Denn die Regulierung schaut hier nicht auf die Technologie primär, sondern auf den Anwendungsfall, den sogenannten Use Case. Mhm. Und die werden risikobasiert, also ein Risk-Based Approach hat man hier festgelegt, der so pyramidenartig ist. Das heißt, an der Spitze der Pyramide haben wir da sogenannte Prohibited Use Cases, das sind Unacceptable Risks. Und das ist natürlich auch sehr so mit diesem Thema ethische KI kombiniert, denn je nach Rechtsraum beziehungsweise auch nach Kultur ist es ja unterschiedlich, was man als akzeptabel und unakzeptabel sieht. Also die EU sagt beispielsweise, Social Scoring ist eben komplett unakzeptabel. Also beispielsweise, wenn ich jetzt über Rot über die Ampel gehe, dass ich dann ein paar weniger Punkte auf meinem Konto habe und dann im Zweifelsfall nicht nach Griechenland in den Urlaub fliegen darf, ist aber in China beispielsweise gang und gäbe. Das heißt, dieses Thema kann durchaus von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein. Die EU hat jetzt hier halt einen einheitlichen Rahmen definiert. Und dann kommen wir in die nächste Kategorie, die High Risks. Die High Risks sind schon sehr relevant für viele Unternehmen. Da kommen zum Beispiel Sachen rein wie kritische Infrastruktur, viel im Bereich Justiz und Behörden und auch Themen im Bereich der Essential Services. Das können beispielsweise wichtige Services im Bereich von Banking sein, im Bereich von Insurance sein und sonst aber auch im Bereich vom HR. Also das, was du quasi im Beginn angemerkt hast in Richtung des Hirings. Wenn man das einsetzen möchte, werden da auf jeden Fall eben Transparenzpflichten, Risikomanagementsysteme, Evaluierungen angefordert.
Jedenfalls Zertifikate.
Genau, man kann sich dann später auch zertifizieren lassen, gleich mehr dazu. Und das heißt, man hat eine ganze Reihe an Requirements, die man quasi umsetzen kann. Mhm. Das ist nicht unmöglich, das ist durchaus machbar. Wir bieten da, wie gesagt, auch Technologien dafür an, die das größtenteils automatisieren. Weil die Herausforderung ist ja, dass man damit einen Mehraufwand für ein Unternehmen hat, wenn man quasi mit diesen regulatorischen Normen konform sein möchte. Mhm. Und das empfehle ich auch jedem, weil sonst hat man, glaube ich, 6 oder 7% des weltweiten Umsatzes als Strafzahlung oder 30 Millionen Euro, je nachdem, was höher ist, als Obergrenze. Und das möchte ich meinem CFO nicht erklären müssen. Und von daher sollte man sich da Gedanken machen, aber gleichzeitig möchte man ja auch nicht dafür sorgen, dass einem die Data Science Teams oder auch Business- und Compliance-Teams da nichts mehr anderes machen, als da Use-Cases zu dokumentieren und Risiken zu analysieren. Von daher haben wir das für uns selber automatisiert, nutzen die Technologie auch. Genau. Das ist der High-Risk-Bereich. Dann kommen wir in den Bereich Limited Risks. Das ist, wo wir quasi KI haben, die mit einem Menschen direkt interagiert, beispielsweise auf einem Chatbot in einer Website, wo wir quasi unsere Website-Daten einfügen und auf Basis dessen die KI Nutzerfragen beantwortet. Da muss man beispielsweise einfach nur transparent sein und sagen, ja, diese Antwort ist KI generiert, weil mittlerweile sowohl im Bereich des Schriftlichen, aber auch im Bereich der KI-Sprache, das heißt eine KI, die mit einem spricht und auch die Sprache von einem, die gesprochen ist, analysieren und verstehen kann, ist extrem gut geworden und so gut, dass man das eigentlich mittlerweile fast gar nicht mehr unterscheiden kann. Und daher finde ich das schon gut, dass man dann zumindest weiß, dass das eben KI generiert ist. Weil das dann natürlich dementsprechend auch potenziell sogenannte Halluzinationen sein können, also Aussagen, die sich vielleicht ganz gut anhören, aber nicht wirklich der Realität entsprechen. Ehrlicherweise gibt es auch, glaube ich, genug Antworten, die man von Menschen bekommt, die nicht ganz der Realität und der Wahrheit entsprechen, aber zumindest mal bei KI können wir das strukturiert analysieren.
Es ist ja grundsätzlich erstmal eine Frage von Vertrauen. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem entweder schriftlich per Chat unterhalte oder mündlich unterhalte und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ich nehme an, da ist ein Mensch und dann in Wirklichkeit ist ein Computer und ich merke das, dann geht Vertrauen verloren. Und gerade deswegen haben wir das zum Beispiel auch in dem Bereich immer empfohlen, dass wir das ganz klar und offen kommuniziert wird. Auf der einen Seite ist ein Computer, auf der anderen Seite ist eine KI. Das machen wir schon immer so, empfehlen wir unseren Kunden auch schon immer so.
Absolut. Und mit dem Thema Vertrauen an sich, also was ist über Vertrauen, habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen auseinandergesetzt. Da gibt es eine Forscherin bei Oxford, nennt sich Rachel Bootsman, die sagt, a confident relationship with the unknown. Also, dass man Vertrauen hat in eine Situation, die man nicht kennt. Also nicht Vertrauen, sondern dass man damit zuversichtlich ist, genau. Beispielsweise, ich steige jetzt in ein Auto ein, das ich jetzt vorher nicht gefahren habe. Aber ich weiß jetzt, okay, das ist jetzt ein deutscher Hersteller oder ein amerikanischer Hersteller. Den vertraue ich. Man gibt ihnen einen Vertrauensvorschuss auf Basis des Image, auf Basis der Prozesse, die dahinter stehen, vielleicht auch auf Basis der regulatorischen Anforderungen. Ja, beispielsweise, wenn man eine Maschine kauft und die ist jetzt vom TÜV geprüft oder von der DEKRA oder wem auch immer, dann setzt man da vielleicht auch nochmal mehr Vertrauen rein. Und das wird durch eine Reihe an Sachen produziert, dieses Vertrauen. Also einerseits ist überhaupt wichtig, von wem kommt das Ganze, ja? Also wenn ich jetzt ein autonomes Fahrzeug habe, dann würde ich dem vielleicht eher vertrauen, wenn das von einem Hersteller kommt, den ich schon sehr lange kenne, statt jetzt von einem allerneuesten Startup aus dem östlichen Teil der Welt. Das heißt, dieses wer ist der Creator, wer ist der Ersteller davon, ist wichtig. Dann transparent sein, was ist da drin eingeflossen, ja? Hier wird zum Beispiel KI verwendet, diese Daten nutzen wir und das hat das für einen Einfluss auf diese Entscheidungsfindung. Das heißt, sowohl in das Technische, aber auch in das Prozessuale da Transparenz reinzubringen. Und sonst beispielsweise, was wir machen, um zum Beispiel Vertrauen in solche Bots reinzubringen, Vertrauenswürdigkeit, ist einerseits die richtigen Techniken anzuwenden. Also beispielsweise, dass nicht einfach die KI das produziert, was sie denkt, sondern dass sie nur auf Basis von Unternehmensdokumenten beispielsweise antwortet. Dann zweitens, referenziert sie diese Dokumente. Und drittens, zeigt dann auch den Abschnitt an, aus dem diese Antwort generiert wurde. Und dann on top dessen machen wir quasi dann nochmal eine Ähnlichkeitsanalyse und sagen, okay, wie genau hast du es denn tatsächlich quasi zitiert oder umgewandelt? Weil wenn du jetzt zum Beispiel aus 3,9% Zinsen aus einmal 5,2 gemacht hast, dann hört sich das für einen Kunden super an, aber entspricht nicht der Realität. Und diesen Unterschiedsvektor quasi können wir da berechnen. Wenn der zu groß ist, dann kann man das quasi auch angeben. Und dann kann man auch beispielsweise anzeigen, wie sicher ist sich die KI, ja? Wie gut ist diese Antwort? Und wenn es jetzt bei 95% ist, dann ist es vielleicht gut. Aber wenn es bei 37% ist, dann muss ich vielleicht nochmal nachlesen.
EOAI Act, dann gibt es noch das niedrige Risiko, wo man eigentlich nichts machen muss, wo aber Transparenz und Information natürlich trotzdem ganz guter Weg wären, das zu handeln. Ganz kurz zum EU-AI Act hatte ich auch schon mit einem Kollegen von dir, mit Dr. Wolfgang Hildesheim, schon eine Doppelfolge gemacht. Das sind die Folgen 27 und 28. Das war im November 22. Das Thema gibt's also tatsächlich schon ein bisschen länger. Da gehen wir ein bisschen mehr noch in die Tiefe. Also für Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich dafür interessieren, gerne nochmal die Empfehlung, Folge 27 und 28 anzuhören.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über auch die Probleme gesprochen und wo die Risiken sind. Wie kann man denn das praktisch lösen? Welche Möglichkeiten hat man da?
Absolut. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, man sollte jetzt deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern generative KI ist immer noch cool und man kann in den richtigen Use Case extrem viel Kosten einsparen beziehungsweise auch neue Umsätze erschließen, beispielsweise indem man neue Service Offerings dadurch entwickelt oder einfach schneller wird. Und es gibt Möglichkeiten, wie man eben eine KI-Governance-Strategie gut umsetzen kann. Zunächst einmal hilft es vielen, einfach mal generell zu gucken, wo bin ich in meiner KI-Journey, weil wenn ich noch gar keine KI habe, dann brauche ich jetzt noch nicht unbedingt ein riesen Inventar anfertigen. Aber wenn ich schon die ersten Use Cases in meinem Unternehmen habe, vielleicht im Bereich vom Customer Service oder vielleicht nutze das meine Marketing-Menschen oder vielleicht nutze ich das intern, damit die Produktivität besser ist, sollte man erstmal anfangen mit so einer Inventarisierung. Quasi, dann geht man einmal durch die unterschiedlichen Abteilungen, fragt das ab und kann das festhalten. Das nächste, was man dann tut, ist eine sogenannte Risikoklassifizierung und eben anhand des EU-AI-Acts. Da haben wir beispielsweise in unserer Technologie Watson X Governance so einen Questionnaire eingebaut, wo man dann 18 Fragen beantwortet und auf Basis dessen kann man dann beantwortet bekommen, welcher Risikoklasse ist man. Und dann, wenn man High Risk ist, dann muss man folgende Dinge tun. Wenn man im Limited Risk ist, dann muss man transparent sein. Und wenn man im Unacceptable Risks ist, dann sollte man das schnellstmöglich aufhören zu tun oder schon mal Geld bereitstellen und anschließend quasi assignen, wer eben welche Aufgaben in Bezug auf diese Compliance-Anforderungen durchführen muss. Und was man dann braucht, ist so ein konstantes Monitoring und eine Evaluierung der KI-Modelle. Weil das muss man sowohl tun, wenn man die KI-Modelle trainiert initial, wenn man sie evaluiert und testet und dann aber auch in der Produktion hat. Also beispielsweise der AI-Act fordert im Bereich vom High-Risk ein sogenanntes Post-Market-Monitoring. Das bedeutet, dass man eben, sobald das KI-Modell auch auf dem Markt frei verfügbar ist, das von Kunden oder Mitarbeitern genutzt wird, dass man dann durchgängig Evaluierungen fährt. Und das ist eben dieser Bereich auch Explainable AI. Das heißt, man möchte die KI erklärbar machen. Viele denken ja, dass KI auch immer noch eine Blackbox sein muss. Und das ist tatsächlich gar nicht mehr so der Fall. Also besonders im Bereich der kleinen und prädiktiven KI-Modelle haben wir beispielsweise mit unserer Forschungsabteilung IBM Research eine ganze Reihe an Evaluierungsmetriken entwickelt, wo man eben in das Modell reingehen kann und eben genau sagen kann, auf Basis von welchem Feature ist quasi so eine Entscheidung getroffen worden. Da kann man eben sagen, okay, zu 19% der Kreditentscheidung war das eben der Faktor Gender, zu 20% der Wohnort, zu 30% das Gehalt und Co. Und kann dann auf Basis dessen schauen, okay, sollte das so sein oder nicht. Diese Evaluierungsmetriken haben sich jetzt weiterentwickelt mit der generativen KI. Das heißt, wir haben auch teilweise komplett neue Metriken. Beispielsweise im Bereich von einer Zusammenfassung gibt es dann aber andere Metriken als im Bereich einer Generierung oder einer Klassifizierung. Das heißt, es gibt jetzt einen ganzen Katalog an Metriken und wir schlagen dann quasi auch in dem Tool vor, wenn du jetzt eben einen bestimmten Use Case hast, der eine bestimmte Aufgabe durchführt, welche Metrik du nehmen solltest und das kann dann eben konstant gemonitort werden. Das machen derzeit die meisten überhaupt nicht, dieses konstante Monitoring. Und wenn es gemacht wird, dann ist das sehr manuell. Generell AI Governance ist entweder bei den meisten gar nicht vorhanden oder wenn es da ist, sehr manuell. Von daher ist unser größter Competitor im Bereich eigentlich Excel-Sheets und E-Mails, die dann hin und her geschickt werden und wo dann irgendwie dann die Testergebnisse festgehalten werden oder irgendwelche Wikis oder am besten einfach nur auf einem Notebook von einem Data Scientisten. Und wir evaluieren quasi automatisch und senden dann diese Evaluierungsdaten auch direkt in dieses Inventar, in ein sogenanntes Factsheet. Das heißt, wir gehen nochmal zurück in unsere Idee des Inventars, wo ich dann meine vielleicht am Anfang 5 und vielleicht später 500 Use Cases habe. Ich sehe genau, wem gehört der Use Case, wer ist dafür verantwortlich, was macht der, was für ein KI-Modell nutze ich, mit welcher Lizenz, welche Evaluierungsmetriken wurden genutzt, wie gut performt das. Und diese Daten aus der Evaluierung werden quasi durchgehend reingestreamt. Man kann quasi komplett nachvollziehen, wie gut das über Zeit sich verhalten hat. Und wenn dann später ein Auditor kommt, um dann beispielsweise ja eben einen Audit auf dem AI-Act oder ein AI-Modell oder ein Use-Case zu zertifizieren, kann man das quasi übergeben und andernfalls fängt erstmal die große Suche nach den Daten und nach den Ownern des AI-Use-Cases an.
Ja,
Und das ist dieses Thema AI-Zertifizierung und Audit ist auch nochmal ein ziemlich interessantes Thema für sich.
Ja, natürlich. Und ein sehr umfangreiches Thema. Vielleicht noch ein paar weitere Aspekte. Zum Beispiel, wenn jemand sich beschwert oder sagt, da ist etwas komisch. Auch darauf muss man ja reagieren können und dann nachvollziehbar machen können, was ist da passiert, warum ist es passiert. Und dass das, was passiert ist, entweder in Ordnung ist oder dass man es halt auch abstellen kann. Abstellen kann ist ja zum Beispiel beim großen Sprachmodell auch eine Sache, das ist manchmal schwierig, etwas abzustellen, weil man ja eben halt da vielleicht nicht die Kontrolle über die Trainingsdaten hat. Trainingsdaten, nochmal ganz wichtiger Punkt. Welche Trainingsdaten wurden verwendet? Wie wurden sie verwendet? Und so weiter. Und Laufzeit des Modells, Lifecycle des Modells. Die Modelle werden ja nicht einmal trainiert und sind dann fest für alle Ewigkeiten, sondern es fallen ja immer wieder Nachtrainings an. Und mit jedem Nachtraining habe ich ja potenziell wieder etwas, dass ich das Modell verändere. Das heißt, ich habe wieder etwas, was ich festhalten muss, was ich dokumentieren muss, wo ich dann später das auch nachvollziehbar haben möchte.
Absolut. Und diese Teile sind eben auch Teil des Risikomanagements, wenn man quasi sich die Governance anschaut. Das heißt, wir haben erstmal die Dokumentation, wir haben dann anschließend die Evaluierung und dann das Risk Management. Und im Risk Management ist es extrem wichtig, halt zu schauen, wie gesagt, beispielsweise auf Basis der Risikokategorien, sind meine Modelle compliant, sind die performant genug, welche Daten sind da reingegangen? Und gerade bei generativer KI führt man vielleicht nicht so oft eine Umtrainierung des Modells durch, aber durchaus ändert sich ab und zu der Prompt beispielsweise, der genutzt wird, damit das KI-Modell eine bestimmte Aufgabe durchführt, der dann, wenn man quasi den Prompt vor der Eingabe des Users immer davor schaltet, das muss getrackt werden, ja, und wie sich der über Zeit verändert. Und wenn dann auf einmal ein Data Scientist auf die gute Idee ist, gekommen ist, dann immer noch mal einen, keine Ahnung, Witz am Ende der Ausgabe oder eine sonstige Aussage reinzubringen, dann ist das natürlich schwierig und dann sollte man schauen, wer hat das wann getan und dann kann man darauf Rückschlüsse ziehen. Und das Thema der Daten ist extrem wichtig und das hängt natürlich auch davon ab, welchen KI-Modellprovider man nutzt. Denn wie gesagt, unterschiedliche Modellprovider setzen da auf unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja, wie gesagt, wir sind da extrem transparent. Da gibt es auch so einen Transparenzindex, den Stanford rausbringt, wo wir jetzt, glaube ich, auf Platz 3 von ganz vielen getesteten KI-Modellen abgeschlossen haben, dass wir jetzt besonders transparent waren im Sinne der Daten oder dass wir eine besonders gute Lizenz zur Verfügung stellen. Weil nur weil ein KI-Modell als offen gelabelt wird, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich Open Source ist. Die eigentlichen Open Source Lizenzen ist beispielsweise so eine Apache 2.0 und das heißt, du kannst es wirklich sehr, sehr frei verwenden. Dann gibt es andere Provider, die sagen, ja, wir machen es offen, aber wir behalten uns immer noch das Recht vor, darüber zu entscheiden, für welche Use Cases das genutzt werden kann. Das macht zum Beispiel Meta so mit den Llama-Modellen und andere Modellprovider, die machen es proprietär. Die lassen sich gar nicht reinschauen, sagen auch absolut nicht, was da drin steckt. Und dann ist es natürlich auch schwierig mit der eigenen Governance, weil da kann man sich auch selber rechtlich strafbar machen, wenn man dann so ein KI-Modell nutzt, was dann beispielsweise urheberrechtliche geschützte Informationen drin nutzt. Da gibt es ja derzeit einen großen Rechtsstreit zwischen der New York Times und OpenAI in Amerika. Und wir beispielsweise sagen, wir haben das Modell eben trainiert, haben diese Daten vorausgenommen, haben da signifikantes Testing und halt Data-Überprüfung gemacht. Und deswegen machen wir eine rechtliche Freistellung für den Kunden. Das heißt, der Kunde ist gar nicht, also kann sich nicht haftbar machen für die Nutzung des KI-Modells auf Basis dieser IP-Regulierung, sondern IBM steht eben dafür ein komplett und würde dann eben einen potenziellen Rechtsstreit übernehmen. Und dann ist das ja andere Thema mit der Genauigkeit. Ich glaube, OpenAI wird auch gerade verklagt in Österreich, weil sie Informationen über eine bestimmte Person nicht genau, also dass es einfach falsche Informationen sind, die über so eine Person generiert werden. Und sowas ist extrem schwierig, also jetzt nicht nur bei dem Modell von OpenAI, sondern generell super schwierig dann dafür zu sorgen, dass bestimmte Informationen halt korrekt sind. Besonders, wenn man eben keine Architektur nutzt, die auf Basis von faktuell korrekten Dokumenten funktioniert. Ja. Also im Unternehmenskontext nutzt man ja eigentlich in den wenigsten Fällen einfach nur ein Sprachmodell. Wenn man sich so eine gesamte Architektur von so einer Applikation anschaut, die dann zum Beispiel dafür sorgt, dass ich jetzt Antworten auf meine Fragen in Bezug auf HR, also die Personalabteilung habe, sagen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, darf ich erste Klasse Deutsche Bahn fahren, wie viele Tage Urlaub habe ich noch und Co., dann fragen wir einfach nicht nur das Modell, weil diese Daten hat das Modell wahrscheinlich hoffentlich nicht, sondern wir geben ihm Access zu eben den bestimmten Daten in Dokumenten oder in Datenbanken oder beispielsweise in die HR-Tools, die wissen, wie viele Tage ich noch Zeit habe, schicken diese Daten quasi an das KI-Modell und das KI-Modell schreibt es dann eigentlich nur noch um, beziehungsweise packt es eben in so ein leserliches Format, dass es auch an die Frage passt und wir dadurch nicht mehr so ganze Paragraphen zurücksenden müssen, ja. Und das hilft uns da halt eben faktuell korrekte Informationen freizugeben. Aber so eine Architektur ist natürlich auch ein bisschen teurer, als wenn ich nur rein ein KI-Modell nutzen würde. Und eben bei der klassischen Version von GPT nutzen sie eben einfach nur ein Sprachmodell. Aber das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie man da in einem Unternehmen arbeiten würde.
Gucken wir mal ein bisschen in die nähere Zukunft. Wie geht es weiter mit KI-Governance?
Also wenn es nach uns geht, wird es auf jeden Fall sehr viel stärker nochmal automatisiert. Und dafür bringen wir quasi auch unser Produkt Bots Next Governance an den Markt. Das gibt es jetzt seit über 4 Jahren und quasi im letzten Dezember haben wir das Ganze nochmal geupgradet und für generative KI bereitgestellt. Und das Coole ist dabei, glaube ich, dass wir im Gegenteil zu anderen Spielern im Markt da jede KI auf jeder Infrastruktur überprüfen können. Und das ist wichtig, denn eines unserer wichtigsten Wertversprechen oder auch Ansichten über KI ist, dass einerseits KI offen sein sollte, beispielsweise in Bezug auf die Nutzerrechte und eben die Open-Source-Community. Aber das beinhaltet auch, auf welcher Entwicklungsumgebung man KI einerseits trainiert, aber später auch laufen lässt. Und die großen Cloud-Spieler möchten das natürlich auf ihrer eigenen Cloud machen. Dafür bezahlt man auch einen schönen Preis. Aber wir sind der Meinung, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen auch ein bestehendes Rechenzentrum hat, das absolut auch dort abgewickelt werden können sollte. Und damit man dann, wenn später große Unternehmen vielleicht mehrere Clouds haben oder auch ein eigenes Rechenzentrum haben, dass sie dort KI laufen lassen können und dann quasi eine Umgebung haben, wo sie KI automatisiert überprüfen können. Was auch wichtig ist, was ich derzeit zu wenig in deutschen Unternehmen sehe oder in Unternehmen generell, ist das Thema AI Governance ist ein Teamsport. Und das bedeutet, es ist nicht einfach nur die Aufgabe des Data Scientisten oder des Owner des KI-Modells oder es ist nur die Compliance-Abteilung, sondern all diese Player haben da eben einen Stake drin. Das heißt, der Techniker muss schauen, dass die Validierungsmetriken korrekt sind. Die Compliance-Menschen müssen schauen, dass die Regulierungen eingehalten werden, welcher Use Case, Risikoklasse man ist. Der Business Owner muss schauen, dass das Ganze gut Anklang findet, dass da korrekte Informationen rauskommen, dass sich der Return on Investment rechnet. Und damit diese Themen eben nicht in Silos bleiben, wo die nicht miteinander kommunizieren, muss es da idealerweise eben einen automatisierten Datenaustausch geben, der zwischen diesen unterschiedlichen Funktionen stattfindet. Das heißt, wir haben die Offenheit, wir haben die Automatisierung, wir haben den Teamsport und aus meiner Sicht wird man da auch noch mehr und mehr Intelligenz reinbringen, dass man da quasi auch eine KI hat, die dann quasi ein Sparringspartner ist, um KI zu monitoren. Und dann kann ich die zum Beispiel fragen, okay, hey, welche Risiken gibt es denn jetzt in dem Bereich? Weil auch dann bei uns dann durch die Dokumentation zu gehen, ist gut, aber dass man das dann quasi in Zukunft nochmal einfacher darstellt und dass man da quasi in den unterschiedlichsten Arten neue Technologien anwendet, um dann dieses Thema AI Governance auch nochmal einfacher darzustellen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das schon mal ein super Anfang, die vielen unserer Kunden ermöglicht, eben da Zeit zu sparen, aber gleichzeitig Qualität, Compliance zu gewährleisten. Und damit zu verhindern, dass es da reputationale Herausforderungen gibt und man damit in der Presse landet.
Ja. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und sagt, ich möchte jetzt ein bisschen mehr erfahren über IBM Watson X Governance, wo kann er das erfahren? Kann er dich irgendwie erreichen?
Absolut. Gerne mich erreichen über LinkedIn beispielsweise, Georg Olofsson, oder sonst unsere Website. Wenn man da Watson X Governance sucht, gibt es dann einfach einen Free Trial. Und das ist auch ziemlich günstig, wenn man da mit ein paar Modellen starten möchte. Und wir haben natürlich eine breite Reihe an Partnern, die einem Unternehmen helfen, das umzusetzen, wie ihr beispielsweise. Und von daher kommt gerne auf uns zu, wenn euch das interessiert, ob der AI Act für euch relevant ist, wahrscheinlich ja, und wie man das quasi Schritt für Schritt umsetzen kann.
Vielen Dank. Natürlich bringen wir die Links auch in die Shownotes, wie immer. Vielen Dank, Georg, für dieses ausführliche und super interessante Interview.
Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.